Und dann bekommst du gar nicht das detaillierte Produktkonzept, wo du dann wieder unglaublich lange warten musst, bis die KI fertig ist, sondern kommt erstmal sozusagen eine klassische Struktur. Und dann kannst du wieder eingreifen und sagen, nee, also das hatte ich mir so ein bisschen anders vorgestellt, könnten wir das bitte andersrum machen. Also du hast immer so diese Schnittstellen, Feedback-Schnittstellen, wo du wieder reingehst und sagst, nee, würde ich ein bisschen anders machen. Aber ich würde nicht mehr zu Google gehen und danach googeln.
Du lernst heute, warum Vibe-Coding gerade alles verändert, warum plötzlich Menschen ohne Entwicklerhintergrund eigene Tools, Apps und Prozesse bauen können und warum genau darin eine riesige Chance für dein Marketing, deine Ideenentwicklung und die gesamte digitale Innovation steckt. Gemeinsam sprechen wir mit Alexander Heu und Christoph Reck über echte Erfahrungen aus der Praxis, überraschende Learnings, konkrete Tools und die Frage, wie KI die Art verändert, wie wir Software denken und entwickeln. Viele wertvolle Tipps erwarten dich. Vibe-Coding. Du schreibst einer KI, was du bauen willst und sie schreibt direkt den Code für dich. Kein Entwickler, keine Programmierkenntnisse, kein Ticketsystem, was dich in irgendwelche Warteschlangen drängt. Genau darum geht es heute. Was ist Vibe-Coding? Und dafür brauchen wir dringend Unterstützung. Heute mit meinem Co-Moderator Alexander Holl, a.k.a. Xander, Gründer und auch Geschäftsführer der 121 Watt. Fantastisch, dass du da bist. Was können wir von heute erwarten und wen haben wir heute noch mitgebracht?
Ja. Also ich fände den Fokus total spannend, einerseits so ein bisschen zu sehen, worüber wir eigentlich reden, woher dieser Begriff kommt, was man damit eigentlich machen kann. Und ich frage mich dann selber manchmal, wenn ich so Dinge schreibe, ist das schon Vibe-Coding? Und deswegen freuen wir uns total, dass wir den Christoph den Mitgesellschafter der 121 Watt mit dabei haben und der so gefühlt die letzten 6 Monate eigentlich sagte Vibe-Coding, das ist eigentlich meine neue Erfüllung. Ne? Und dabei hat Christoph eigentlich einen ganz anderen Hintergrund, ist ein Digital-Marketer der ersten Stunde und deswegen eigentlich, so wie wir alle wahrscheinlich neu zu diesem Vibe-Coding-Thema gekommen. Aber Christoph, vielleicht können wir einsteigen und einfach mal sagen, was ist das eigentlich Vibe-Coding? Was ist das Thema, worüber wir heute reden?
Ja, also erstmal super vielen Dank, dass ihr zwei mich hier begrüßt und Xander, dass du die Sarah auch ersetzt in unserem Podcast als Co-Moderator, nicht Torin. Und dieses Thema, wie du es gerade gesagt hast, das beschäftigt mich eigentlich seit Dezember letzten Jahres. Da hat es mich total gepackt. Auch zum Leidwesen meiner Familie, weil ich also auch zu Hause am Wochenende und wie auch immer quasi immer schön weiter entwickle und code. Und das ist tatsächlich eine total faszinierende Sache. Man könnte jetzt meinen, ne, KI und Softwareentwicklung, das gab es eigentlich schon immer. Ja, also sozusagen, du erinnerst dich vielleicht, Xander, meine allererste Sache war ein Google-Skript, was ich entwickelt habe. Als Nicht-Entwickler muss man dazu sagen, ich komme komplett von der Business-Seite, war eher immer auf der Spezifikationsebene, wenn man so will, als PO vielleicht noch unterwegs, aber nie im engeren Sinne habe ich Software entwickelt. Und die KI kann eigentlich seit 23 schon Software entwickeln, also so kleinere Skripte oder so etwas. So. Und trotzdem ist im letzten Herbst etwas passiert und auch vielmehr noch eigentlich jetzt im Q1, dass eine komplett neue Dimension dem gegeben hat und dass man eigentlich unter dem Thema Vibe-Coding subsumiert. Das Vibe-Coding ist Anfang letzten Jahres auch als Begriff entstanden von Andrew Capathy, der Mitgründer von OpenAI ist. Und soll im Endeffekt beschreiben, dass man umgangssprachlich etwas definiert, was man haben möchte, und die KI baut das als Software. Ja? Und man gerät dann quasi als spezifizierender Mensch in eine Art Vibe rein, also sozusagen in eine Stimmung, weil man totale Erfolgserlebnisse hat. Ja? Also vielleicht kennt ihr das so aus eurer eigenen Zeit. Man gibt etwas zur Softwareentwicklung und bekommt etwas zurück und denkt sich, nee, eigentlich habe ich es anders gemeint. Und dann wenn man Glück hat, 3 Wochen sozusagen ins Land gegangen, aber eigentlich deutlich mehr Zeit. Und es war sehr, sehr mühsam, weil sozusagen Entwickler und Marketer oder sozusagen Product Owner häufig nicht die gleiche Sprache gesprochen haben. Und das bekommt die KI in einer Wahnsinnsart und Weise hin.
Und da, welche Plattform ist dort bei dir im Fokus?
Also, ne, ich glaube, wenn man so Vibe codet, wie ich jetzt zurzeit mache, landet man irgendwann zwangsläufig bei Claude Code, ja, und sozusagen der Claude-App, der Desktop-App. Aber einsteigen kann man eigentlich viel, viel einfacher. Ne? Also unser allererster Einstieg auch bei der 121 Watt war Lovable, wo man eben sehr, sehr schöne Frontends programmieren kann. Replit wäre vielleicht auch nochmal so ein anderer Anbieter, mit dem man gut arbeiten kann, der auch in den letzten Monaten eigentlich Furore gemacht hat. Wenn man allerdings richtig komplette Apps bauen möchte, ist man irgendwann tatsächlich bei einer klassischen KI, wie jetzt Codex von OpenAI oder eben sozusagen Cloud Code.
Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, weil jetzt könnten Leute zuhören und sagen, ah, okay, Vibe-Coding ist irgendwie, heute machen sie mal einen Podcast rund um das Thema Entwicklung, Softwareentwicklung. Aber wir haben ja, die meisten Hörer kommen eigentlich aus Marketing beziehungsweise Online-Marketing. Warum ist eigentlich das Thema Vibe-Coding gerade für Marketer so spannend?
Naja, weil es die Friktion rausnimmt. Also du hast im Endeffekt jemanden als Sparringspartner zur Seite, der zumindest vorgibt, dich zu verstehen, hat natürlich auch echte Schwächen, aber du kannst im Endeffekt sehr, sehr umgangssprachlich einfach mal auch mit der AI sozusagen brainstormen und sagen, das ist eigentlich so das Thema, das ich angehen möchte, welche Schnittstellen gibt es dafür, welche Lösungen gibt es dafür, wie könnte man das denn vielleicht angehen? Also es geht quasi, wenn man so will, mit der Ideation, also mit der Ideenphase eines Tools, das man bauen möchte, kann auch ein sehr einfaches Tool sein, wie vielleicht irgendwie, dass du in deinen Browser reinspeicherst, kann aber auch was Komplizierteres sein, wenn man auf irgendeine Schnittstelle, zum Beispiel zu Google Ads zugreifen möchte und du fängst einfach mal an und sagst, hey, was gibt es da? Das ist so eine Idee, die ich umsetzen möchte. Lass uns doch mal gemeinsam drüber nachdenken. Ne? Und so, um das mal konkret zu machen, wie es sozusagen ein Thema bei uns entstanden, bei der 121 Watt, das ich jetzt ziemlich fertig entwickelt habe. Wir wollten ein Dashboard bauen und dazu brauchte ich eine Schnittstelle zu unserem Marktforschungstool, mit dem man Kundenzufriedenheitsumfragen macht. Und da bin ich dann irgendwann in der 10. Ebene des Supports gelandet, weil diese Schnittstelle nicht so funktionierte, wie sie eigentlich sollte. Und die kamen nicht weiter. Irgendwo in den USA, im tiefsten Texas wahrscheinlich irgendwie gelandet. Und die haben dann gesagt, ach, die Europäer, ja, wir kümmern uns mal um andere Sachen. Ging einfach nicht. Ja, und dann dachte ich, okay, jetzt lass mal uns drüber nachdenken, liebe KI, was könnten wir eigentlich selber machen? Und daraus ist jetzt sozusagen unser eigenes kleines Marktforschungstool geworden, das wir demnächst jetzt auch sozusagen vor Kunde bei uns ausrollen werden, wo die Kundenbewertungen einfach unserer Seminare reinfließen.
Ja, und wir haben ja da auch den Unterschied zwischen Tools, kleinen Helferlein, die rein intern Anwendung finden. Aber ein weiterer Case, was ich ja auch sehr schick finde, ist ja der Certified Custom Builder auf unserer Webseite. Also wer auf 121 Watt mal geht und sich dort die Lehrgänge mit Hochschulzertifikat anguckt, kann man jetzt endlich seine Seminarmodule selber zusammenstellen. Auch das wurde ja mit Vibe Coding produziert. Sobald etwas öffentlich geht, Christoph, wie schätzt du dort die Reife von dem Quellcode ein? Weil wir haben ja auch unseren Mitreferenten, Grüße gehen raus, den Arlin. Der sieht das Thema noch sehr kritisch, was den dort generierten Code angeht, gerade was das Thema Sauberkeit, aber auch Performance des Codes angeht, Sachen, ne? Ladezeit. Wie schätzt ihr das ein und wie sieht denn dort so ein Review aus von den Ergebnissen?
Ich finde das immer ganz, ganz spannend, weil natürlich sozusagen die Leute, die eher so aus der Entwicklungsecke kommen, zu Recht kritisch sagen, naja, das ist nicht perfekt, was da rauskommt. Mhm. Jetzt bin ich seit mehr als 20 Jahren im Geschäft und muss leider auch sagen, auch wenn ihr mit Softwareentwicklern zusammenarbeitet, ist das nicht perfekt, was auf den ersten Wurf rauskommt.
Touché.
Und man merkt, dass eben diese ganzen KIs, wenn es Richtung Codeentwicklung geht, eben sehr gelernt haben aus Protokollen, aus den Dokumentationen der Sprache und erstmal ganz normal iterativ am Ende mit dir zusammen etwas entwickeln. Ja? Und zum Beispiel ein Klassiker ist, jetzt neulich was gemacht für unsere Webseite, lädt 6 Sekunden. Nicht akzeptabel. Ne? Jeder, der sozusagen im Online-Marketing weiß, sagt, okay, nee, sorry, funktioniert nicht. Ist mir aber auch diverse Male mit Softwareentwicklern passiert, dass du irgendwie eine Seite hattest und dann hast du erstmal einen Kaffee trinken gehen können, bis sie sich aufgebaut hat.
Ja.
Was sagt ihr, Patrick, wenn man sowas hat?
Man geht. Ja, ein Review dann, ne?
Ein Review und mit welchem Tool? Mit PageSpeed Insight.
Ja.
So, was habe ich gemacht? Ich habe sozusagen Cloud Code gesagt, sorry, 6 Sekunden, schau dir das bitte mal. Und das ist jetzt vielleicht das Besondere, was sich so im Q1 jetzt auch verändert hat. Schau dir das doch bitte mal in PageSpeed Insights an. Und dann geht Cloud Code und analysiert die Seite, die er programmiert hat, komplett eigenständig in PageSpeed Insights, sieht das Feedback, was wir als Marketer ja nie richtig interpretieren konnten. Also welche Java-Klassen oder keine Ahnung was, CSS Files zu groß waren oder zu lange geladen haben und korrigiert sich selber. Das ist das Spannende, also was sich jetzt in den letzten halben Jahr komplett gedreht hat, dass du eben nicht nur dieses Thema Entwicklung hast und vielleicht auch Ideation, also Ideenphase, sondern du deployst es oder du erstmal, du testest es und sagst, also mach doch mal ein Code-Review, schau dir das mal unter Performance-Gesichtspunkten an, aber auch unter IT-Security-Gesichtspunkten und dann wird der komplette Code selber gereviewt, vollkommen ohne Eitelkeiten, ja, was man ja sonst vielleicht bei Menschen immer hat, wenn sie sozusagen eigene Fehler korrigieren müssen und sagen, oh nee, da habe ich einen Fehler gemacht, muss ich ändern und die KI macht laufend Fehler, aber das tun Menschen eben auch. Und dann kommst du aber zu einem immer reiferen Code und zu einem immer performanteren Code, wenn du im Endeffekt solche Feedback-Schleifen und Reviews einbaust.
Darf ich vielleicht auch noch mal nachfragen? Also ich versuche mir das jetzt gerade mal so ein bisschen vom Prozess vorzustellen. Ja, und ich bin jetzt im Unternehmen und ich habe eine Idee und ich wüsste üblicherweise, keine Ahnung, ich baue eine neue Landingpage und da kommt der Moment immer, wo ich eigentlich zur Entwicklung gehe und sage, ich habe grob eine Idee, könnt ihr mir das mal umsetzen? Du würdest jetzt aber sagen, pass auf, wir entwickeln eine Idee, wir entwickeln einen Prototypen mit diversen Iterationsschleifen. Und dann lösen wir einfach die IT ab und sagen, hey, das stellen wir gleich live oder wie ich versuche mir gerade so einen Prozess vorzustellen, der vielleicht auch irgendwie sinnvoll machbar ist, ne, aber der gerade diese Sicherheitsbedenken vielleicht auch mit inkludiert.
Also du hast natürlich auch im ganz klassischen Entwicklungsprozess ja mehrere Arten von Servern und Umgebungen, in denen du Dinge launchst. Ja, also du hast im Endeffekt einen Dev-Server, wo die Entwickler sozusagen ihre Prototypen und ihre Rohsoftware, wenn man so möchte, drauf entwickeln. Dann hast du vielleicht einen Staging-Server, wo du sozusagen dann mal aus verschiedenen Entwicklungsumgebungen oder von verschiedenen Entwicklern den Code merged, zusammen live bringst, darauf testest und erst wenn es dann ausgetestet ist, gehst du in Dev. Ja. Und was man halt ganz klar sagen muss, ist, dass dieses reine Coding, also den Code selber schreiben, das gehört definitiv der Vergangenheit an. Und je komplizierter allerdings natürlich so etwas ist, desto mehr Risiken hast du natürlich auch. Also so ein kleines Marfo-Tool für uns, das ist jetzt nicht so groß. Wenn ich jetzt eine Banking-App baue, wo wir quasi mit Kreditkarten und hochsensiblen Daten umgehen, hast du wahrscheinlich sozusagen ein viel höheres Risiko in dem gesamten Thema drin, dass was schief geht. Aber auch sozusagen bringst du auch jetzt schon sozusagen von die IT oder die Softwareentwickler arbeiten ja jetzt auch schon mit sozusagen KI im Hintergrund, merchst du das und musst halt viel intensiver testen. Ja, und hast wahrscheinlich auch deine klassischen Testroutinen, deine Security-Routinen. Und ne, ihr erinnert euch jetzt vor 6 Wochen, 8 Wochen gab es dieses Riesenthema um Claude Mythos, wo im Endeffekt Claude ja quasi die neueste Software zurückhält und sagt, die ist so gut, dass sie quasi jeden Softwarecode, jede Software hacken kann. Und das können wir jetzt zum Guten in der Welt einsetzen, indem man diese Software sicher macht. Aber wenn diese KI in Hände gerät, dann und in Hackerhände, dann kann man quasi jede Software da draußen hacken. Mhm. Und die Software da draußen ist aber noch zu 90% von Menschen generiert. Ja. So, jetzt kannst du hergehen und sagen, nein, dann mache ich halt meine Reviews, meine Security-Reviews am Ende vielleicht irgendwann mal mit Mythos, wenn das publiziert wird oder vielleicht zieht ein anderes Lab nach, also irgendwie OpenAI vielleicht mit der nächsten Variante. Und dann wird deine Software sozusagen viel, viel sicherer. Also ich glaube, die Entwickler werden nicht abgeschafft, aber sie werden vielleicht das viel mehr orchestrieren, um auf deine Ausgangsfrage zurückkommen und nicht mehr selber so entwickeln, sondern sie werden sagen, also sorry, das ist absoluter Höchststandard, da müssen wir die und die Tests durchführen. Da müssen wir mit der und der KI am Ende diese Software durchtesten, damit wir uns einigermaßen sicher sein können, dass da uns nichts auf die Füße fällt.
Also ich erlebe das auch ganz klar in unseren Trainings, dass gerade Vibe-Coding sehr gerne vor allem jetzt auch als Eisbrecher genutzt wird. Xander, das ist ja auch gerade angesprochen, Ideation zum Prototypen, dass ich direkt etwas Greifbares habe, was ich dann an interne oder externe Agenturressourcen geben kann, die das dann entsprechend, ab Stand jetzt, Christoph, ne, final entwickeln und bauen. In ganz unterschiedliche Richtungen. Was ich auch sehr gerne mag, ist zum Beispiel halt auch, und das zeige ich auch in den Trainings, eigene Helferlein in Sachen zum Beispiel Chrome-Plugins zu schreiben. Also das heißt, man muss gar nicht unbedingt sozusagen in reinen Oberflächen wie zum Beispiel eine Landingpage denken, sondern ihr habt auch die Möglichkeit, eine Idee zu haben, was erleichtert den Arbeitsalltag. Bei mir ist es zum Beispiel gerade, ne, Xander und ich sind ja auch so in dem Thema GEO drin und da muss man ja auch aufpassen, welche Inhalte werden per JavaScript nachgeladen. Und dass ich dann einfach dann so als Ideation hatte, wäre doch praktisch, wenn ich direkt sehen würde auf einer Webseite, welche Inhalte werden wirklich spezifisch per JavaScript nachgeladen und welche Texte gehören dazu. Allein diese Idee könnte man jetzt reingeben und das wäre so meine Frage, Christoph. Reicht die Idee schon als Prompt, diesen zu formulieren oder wie gehe ich hier jetzt praktisch an so eine Prompt-Struktur ran?
Ich würde im Endeffekt mit einer ganz simplen ersten Frage beginnen und würde dein Problem beschreiben und sagen, ja, GEO rendert JavaScript nicht. Es werden viele Inhalte sozusagen nachgeladen, die dann vielleicht für GEO nicht so sichtbar sind. Im Übrigen ein ganz altes SEO-Problem, war ja früher auch im SEO-Bereich nicht anders.
Ja, ja.
Und wie kann ich das denn auf Webseiten identifizieren als Laie, ohne dass ich Entwickler bin? So, und dann wird irgendwas kommen und dann würde ich irgendwann abbiegen und sagen, ja, jetzt würde ich gerne ein kleines Tool haben, das ich vielleicht über meinen Browser aufrufen kann. Und dann wird irgendwann daraus dann dein kleines Browser-Plugin.
Ja, und, das heißt, du löst das praktisch wirklich im Dialog. Verstanden.
Du musst dir überlegen, also du bist halt Product Officer oder Product Owner, ja, und du hast eine Idee und fängst es quasi mit einem sehr produktorientierten Entwickler an, diesen Gedanken zu spielen. Also ich würde nie sofort mit einer kompletten Spezifikation kommen und sagen, so muss das Produkt aussehen. So hat man das früher gemacht, wenn man mit KI gecodet hat, sondern das ist ein vollkommen dialogischer Entwicklungsprozess.
Das hast du für dich auch direkt so gelernt oder wie war bei dir so da, weil du bist ja praktisch jetzt für alle unsere Hörerinnen und Zuschauerinnen das Paradebeispiel, weil ich glaube, das ist sehr relatable, diese Rolle, wo man dann so reingewachsen ist. Was waren denn dann so die größten Hürden, auf die du gestoßen bist oder was so die größten Erkenntnisse, die dir bei geholfen haben? Weil das Fazit ist ja aktuell dann für dich, red mit der KI und dir wird geholfen.
Genau, also sozusagen, was eben total wichtig ist oder witzig auch manchmal, die KI hat halt von echten Entwicklungsprozessen gelernt. Ja. Und das merkst du in ganz vielen Bereichen. Also zum Beispiel Zeitangaben. Also die KI kommt immer dann mit ganz konkreten Zeitangaben und sagt, ja, das dauert 5 Tage.
Spannend.
Und der nächste Scheiße, 5 Tage vor dem Computer, da habe ich ja überhaupt keinen Bock drauf. Und dann sagst du, komm, jetzt mach mal. Dann sagst du einfach, mach mal. Und dann heißt es nach 2 Minuten, ich bin fertig. Also sprich, die haben offensichtlich auch diese Zeitangaben in menschlichen Entwicklerstunden gelernt, ja, und schätzt quasi auf Manntage die KI, wie sie sozusagen, wie sie dauern würde oder diese Entwicklung dauern würde, wenn es ein Softwareentwickler selber coden würde.
Ja.
Das ist so eine Sache, ja. Oder dann auch so eine klassische Sache, ja, ich bin fertig. So, dann gehst du auf das Frontend. Und sagst, sorry, 404-Seite, hier ist nichts fertig. Ja, funktioniert gar nichts. Hast du nicht getestet? Meint, hab nur die sozusagen die Applikationsschicht getestet, aber nicht das Frontend. Tut mir leid. Etwas, was mir ganz, ganz häufig passiert ist, auch im sozusagen im menschlichen Austausch, dass sozusagen Entwickler gesagt haben, funktioniert alles, ja, weil sie den Funktionstest gemacht haben. Und dann gehst du als sozusagen abnehmender Product Owner auf die Seite und sagst, nee, da funktioniert gerade gar nichts, ja. Also solche Sachen findest du dort auch noch und nöcher. Ne? Oder so eine Sache, ja, lässt was entwickeln, klickst drauf, funktioniert nicht. Und sagt ein einzelnes Feature. Und dann sagt die KI, ja, habe ich auskommentiert, machen wir später, war zu sehr unter Zeitdruck. Ja, und sagst, bei 1,5 Minuten bist du nicht unter Zeitdruck. Du kannst auch, hättest das jetzt auch weitermachen können. Ja, hast recht. Ja, irgendwie, also da ist so noch sehr Menschliches in diesem Prozess drin, weshalb eben auch häufig noch sozusagen das sehr testintensiv ist, was man macht. Ne? Und man immer drauf gucken muss, ist auch tatsächlich das rausgekommen, was man wollte. Ne? Also das sind so Sachen oder so ganz typische Dinge, die aber auch im normalen Softwareentwicklungsprozess am laufenden Band passieren, dass so bestimmte architektonische Sachen nicht mitgedacht wurden. Also zum Beispiel, du entwickelst was und stellst fest, läuft alles unter derselben URL. Ja, also nicht nur SEO optimiert, ja, wo man sagt, ja, sorry, wenn ich da drauf klicke, muss aber oben auf der URL-Pfad sich ändern, ja. Oder eine Funktion wird nicht einmal implementiert, sondern 20 Mal, weil sie eben auf 20 unterschiedlichen Stellen aufgerufen wird. Das passiert ja im im normalen Coding, wenn du nicht mit absoluten super Profis zusammenarbeitest, natürlich auch relativ häufig. Und genau diese Fehler macht die KI auch, ne? Weil sie vielleicht auch das schon längst wieder vergessen hat. Die hat ja nur einen bestimmten Kontextfenster und weiß eben vielleicht nicht, dass diese Funktion schon mal früher entwickelt wurde. Und dann musst du, deshalb ist auch immer ganz wichtig, so Code-Reviews zu machen und zu sagen, bitte suche nach Totencode, also der überhaupt nicht mehr verwendet wird. Suche nach doppelten Funktionen. Versuch das sozusagen da Code-Hygiene zu machen. Ja? Das sind so typische Hürden, über die man springen muss.
Wenn wir jetzt aber Marketer sind, also ich höre da immer so ein bisschen zu und denke mir so, ach, ich erinnere mich jetzt gerade an Studium, da haben wir sowas wie 4P gelernt, Product Place, Price Promotion, ja. Und du kommst jetzt eigentlich daher und sagst, Mensch, Vibe Coding eine super Geschichte und Frontend und Backend und toter Code, ne? Und eigentlich ganz viel Terminologie, die jetzt eigentlich wir klassischerweise nicht gelernt haben. Ja? Und jetzt frage ich mich trotzdem so, hättest du das hat sich bei mir mindestens immer bewährt, wenn ich mit KI arbeite, ist immer gut, die Terminologie zu kennen. Vielleicht nicht, ich muss nicht coden können, aber ich muss die Terminologie kennen, wie, lass uns mal Debugging oder so. So fünf Begriffe, wo du einfach sagst, Mensch, die muss man einfach, wenn man so sich mit
Ah,
Vibe-Coding
verstehe.
beschäftigt, die fünf Begriffe, die muss ich irgendwie drauf haben, weil es ist eben nicht Product Place, Price Promotion.
Ja, also das ist, glaube ich, eine super Frage, ne? Weil du im Online-Marketing bist ja, wenn du jetzt, sagen wir mal, 10 Jahre plus auf dem Puckel hast, irgendwann immer über diese Begriffe gestolpert, weil wir ja relativ viel in den etwas größeren Unternehmen dann auch immer mit Entwicklern arbeiten und ein Stück weit das in Fleisch und Blut übergegangen ist. Ne? Aber wenn du jetzt sozusagen eher aus einer ganz anderen Richtung kommst und nicht so entwicklungsnah gearbeitet hast, ist dieses Thema Vibe-Coding, glaube ich, deutlich komplizierter und glaube ich auch nicht in dieser at scale machbar, wie wenn du eher so ein technischer Online-Marketer bist. Und ich glaube, das Wichtigste ist zu wissen, dass man ein Code-Review braucht. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Wichtig ist zu wissen, dass so eine Softwareentwicklung aus mehreren Phasen entsteht. Eben Ideation, Produktkonzept, Entwicklung, Testing, Deployment, ne? Und das ist im Endeffekt wie so ein Kreis. Und dann sieht man sozusagen auf Staging dann, okay, nur, wir funktionieren noch nicht so, muss ich nachbessern. Also, dass man eben sich bewusst ist, es ist nicht ein One-Shot. Ja, sondern es ist am Ende wenn man so will, ein kontinuierlicher Kreislauf, mit dem man dann zu einer besseren Software führt.
Dann
Und
vielleicht da ganz, ganz, wenn ich da reinspringen darf. Also ich,
ja.
weil ich überlege mir immer so, da ist jetzt jemand, der sagt, ich finde es total faszinierend, selber was bauen zu können, aber ich bin eben kein Entwickler. Aber dann, und du sagtest ja, es ist gut, im Dialog das zu erstellen. Aber würdest du dann vielleicht hingehen und sagen, pass mal auf, jeder von uns kann ja einfach mal so Softwareentwicklungsprozess einmal googeln und sagen, mein Prompt sieht irgendwie so aus, ich habe folgende Idee, lass uns mal Schritt für Schritt in einem so klassischen Softwareentwicklungsprozess durchgehen. Mein Ziel ist am Ende das und sich dann eigentlich so mit diesem Input ein bisschen hier auch leiten zu lassen, dass man eben nicht irgendwie sagt, ich bastel da was rum, sondern wirklich sagt, wie gesagt, Prozess kann jeder nachgucken, wie der funktioniert, aber sich von dem leiten zu lassen. Macht das so Sinn dann oder ist es einfach nur die
Ja,
Herleitung?
mit einer entscheidenden Änderung. Ich würde nicht danach googeln,
Ne?
sondern ich würde die KI fragen. Das wollte ich gerade noch anhängen, ne? Also sozusagen, dass es ein Code-Review gibt, das reicht eigentlich zu wissen. Und dann würde ich immer so anfangen und sagen, liebe KI, du hast ja jetzt dieses Produkt für mich gebaut im ersten Prototypen. Wie würdest du diesen Code reviewen? Und dann kommt die KI sofort, und zwar ganz bezogen auf dieses Projekt, mit Vorschlägen und sagt, diese Aspekte würde ich mir genauer anschauen. Und dann liest du dir das durch, darüber lernst du sozusagen, aus was kann eigentlich so etwas entstehen oder bestehen. Ja, und da gibt es halt unterschiedliche Dimensionen, wie eben jetzt IT-Sicherheit, Code-Hygiene, also doppelte Funktionen, die aus Versehen angelegt wurden, oder toter Code, der also gar nicht mehr genutzt wird, oder eben dann Performance, sozusagen das, was man dann typischerweise ja mit solchen externen Tools macht, ja, und testet oder die KI auch testen kann. Und immer fragen, ne? Und würde auch die KI durchaus nach diesem Ideation-Prozess, also wo man gemeinsam mit der KI eine Idee entwickelt hat, auch sagen, kannst du mir jetzt mal bitte ein Produktkonzept schreiben? Also das würde ich auch nicht selber schreiben. Und vielleicht würde ich auch erstmal anfangen und gar nicht mit dem Auftrag, sondern würde erstmal fragen, wie würde denn jetzt für unsere Idee ein Produktkonzept aussehen können? Und dann bekommst du gar nicht das detaillierte Produktkonzept, wo du dann wieder unglaublich lange warten musst, bis die KI fertig ist, sondern kommt erstmal sozusagen eine klassische Struktur. Und dann kannst du wieder eingreifen und sagen, nee, also das hatte ich mir so ein bisschen anders vorgestellt, könnten wir das bitte andersrum machen. Also du hast immer so diese Schnittstellen, Feedback-Schnittstellen, wo du wieder reingehst und sagst, nee, würde ich ein bisschen anders machen. Aber ich würde nicht mehr zu Google gehen und danach googeln.
Kurz Vorbereitung auf meine Frage, die ich gleich stellen werde. Sämtliche Dialoge, die wir in der KI führen, beanspruchen ja Ressourcen. Diese werden in Form von Tokens abgerechnet, also ne, Wortbestandteile, praktisch Silben, nicht in einer gewissen Logik, wie wir sie kennen, wird das abgerechnet. Bei GPT, bei Claude genauso. Das klingt für mich, deswegen gerade diese vorbereitende Erklärung, alles sehr tokenbeanspruchend. Welche Erfahrungen machst du dort? Weil gerade Claude Opus mit 4.7 frisst unglaublich viele dieser Ressourcen und ich habe praktisch ein Prepaid-Konto, was ich immer wieder nachladen muss. Hast du da Tipps für uns?
Ja, also es gibt da mehrere Tipps. Ich würde erstmal anfangen und sagen, werden auch vor allen Dingen viele Tokens verbraucht durch kleine Kontextfenster bei anderen KIs. Das hat mittlerweile Claude nicht mehr. Ne? Also die Claude Code hat 1 Million Tokens. Das ist ein riesiges Kontextfenster. Also das heißt, vor Weihnachten, als sozusagen Claude 4.5 noch nicht draußen war und ich damit entwickelt habe, war es so, dass ich sozusagen innerhalb von 2 Stunden war ich am Kontextlimit.
Ja? Ganz genau.
Jetzt bist du eigentlich komplett oder eigentlich fast ausschließlich im gleichen Chat. Und manchmal heißt dann, und jetzt, laufe ich aus dem Kontextfenster raus, jetzt müssen wir bitte einen neuen Chat aufmachen. Und dann bitte ich meistens die KI erstmal ein Übergabeprotokoll und sage, pass mal auf, jetzt dann lass uns doch, schreib mir mal ein Briefing für den neuen Chat. Und dann bekommst du so ein Briefing, das du reinkopieren kannst. Das ist schon mal enorm sozusagen tokenschonend, wenn man so möchte. Sind wir nicht mehr auf der kleinen Lizenz, sondern wir zahlen, glaube ich, zurzeit, also die große 189 € im Monat oder sowas ist das.
Okay.
Die reicht zurzeit aus. Für mich zumindest. Ne? Wenn da jetzt 20 Christophs dran sitzen würden, vermutlich nicht mehr. Ja, aber sozusagen für so eine One-Man-Show ist das ausreichend. Und dann gibt es, das habe ich aber selber noch nicht ausprobiert, auch immer noch die Tipps zu sagen, wenn du mir Feedback gibst, bitte nur stichpunktartig. Weil die KIs formulieren ja sehr, sehr lange Sätze, die dann auch sehr verständlich sind. Und dann kann man im Endeffekt so eine, das mal vielleicht ausprobieren und zu sagen, reichen mir nicht auch stichpunktartige Erläuterungen? Dann sparst du schon mal enorm viel Tokens. Und das kannst du auch hinterlegen. Es gibt eben diese sozusagen Claude-MD-Files, die kann man einmal für Projekte oder insgesamt anlegen, wo du dann auch solche Regeln, wenn du sie dauernd einsetzen möchtest, hinterlegen kannst. Auch das musst du nicht mehr selber machen, sondern kannst du Claude sagen, kannst du das bitte nicht dauerhaft hinterlegen? Und dann editiert Claude sein eigenes Setup-File, wenn man so möchte. Und dann kannst du bestimmte Regeln, wie du mit Claude arbeiten möchtest quasi, und das wird wahrscheinlich auch genauso mit ChatGPT funktionieren, definieren und dann hält sich Claude dran.
Bedeutet, könntest du mal kurz zusammenfassen, wann wechsle ich bewusst von der Claude-Browser-Oberfläche in die Claude-Code-Oberfläche beziehungsweise Claude-Cowork-Oberfläche, was ja dann wiederum eine Desktop-Anwendung ist?
Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal zu verstehen, dass das Spannende eigentlich auch aus einer Erfindung von Anthropic passiert ist, nämlich diese sozusagen Model-Context-Protokoll-Konnektoren in andere Apps rein. Und ich habe ja gesagt, es gibt so dieses Flywheel, wo im Endeffekt die KI quasi alles selber testen kann, selbst sogar über den Browser. Und das funktioniert bei Claude hervorragend, die quasi, wo Claude selber entscheidet, erstens übrigens ist noch ein Nachtrag zu eben sozusagen teure Tokens, Claude Code, wenn du die App nutzt, entscheidet selber, welches Modell es nimmt. Also für einfache Programmierarbeiten werden dann sozusagen auch durchaus niedrigere Modelle genommen, wo die Tokens nicht so teuer sind. Und Claude Code entscheidet aber auch selber sozusagen, wann sie welche App, die über dieses MCP-Protokoll quasi mit Claude verbunden sind, einsetzt. Also zum Beispiel einen Browser zum Frontend-Testen. Dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit, die hervorragend funktioniert, die du auch mit Claude, mit der App konnektieren kannst. Das ist quasi die Browser-Erweiterung von Claude Code. Da kann quasi Claude deinen kompletten Browser bedienen. Achtung, vorsichtig sein, ne? Nicht alles mitmachen. Das Spannende aber für den Testen-Case ist, dass es quasi dann auch sogar über Chrome testen kann, über deinen eigenen Browser. Das heißt, da wird die eigene selbstprogrammierte App in Chrome aufgerufen und dann kannst du ganze Klickpfade durchgehen und sagen, jetzt leg mal einen Artikel in den Warenkorb und beobachte mal, was dir dabei passiert, ja, und was du da registrierst. Und dann wird im Endeffekt Claude komplett autark diesen Vorgang über Chrome mal simulieren in der von dir gerade entwickelten App. Und deshalb jetzt spricht man auch gar nicht mehr so vom Vibe-Coding, sondern vom agentischen Coding, weil sozusagen über diese Protokolle und über sozusagen das Browser-Plugin eben dieser gesamte Prozess, dieser Entwicklungsprozess von Claude bedient werden kann als Agent.
Jetzt hast du dich ja, hast ja selber gesagt, seit Dezember, ich muss mal zurückrechnen, 2024 angefangen mit dem Thema zu beschäftigen. Ne? Jetzt werden draußen ein paar Menschen sitzen und sagen, super, aber Claude Code, das habe ich jetzt alles nicht da. Wenn du jetzt morgen jemandem einen Tipp geben würdest und sagst, ich finde das Thema spannend, wie würdest du, also mit was für Anwendungen würdest du starten, mit was für Tools würdest du starten und wie würdest du das vielleicht langsam aufbauen, ne, um vielleicht so deine eigene Lernerfahrung da ein bisschen nachzuvollziehen?
Also mir haben eigentlich zwei Tools sehr gut gefallen. Das eine ist Lovable. Das finde ich extrem gut, auch heute noch, wenn es um Frontend-Design geht. Und was ich total schön finde, ist, dass man im Endeffekt dort einfach mal eine URL reingeben kann und sagen kann, mach die mal hübsch. Vielleicht noch mit Zusatz, halte dich bitte an unsere CI. Und vielleicht habe ich dann sogar noch ein CI-Dokument, was ich noch mitgeben kann. Und dann kann man sozusagen dialogisch sich eine neue Version einer Unterseite, einer einzelnen Seite bauen, bis hin zu einer kompletten Webseite mit allen Arten von Unterseiten. Also sozusagen ein reines Frontend-Redesign mit Lovable ist extrem angenehm zu machen. Und im Übrigen auch, es gibt dann, wenn man auf Quellcode-Anzeigen bei Lovable geht, unten die Möglichkeit, diesen Code runterzuladen, also einfach die Dateien. Und die kann ich wieder, wenn ich dann mal weitergehen möchte, in Claude Code verwenden und sagen, lieber Claude Code, schau dir mal unser Staging-Server an auf meinetwegen unserem WordPress-Ding und jetzt bau das doch bitte mal ein, testweise. Kann wenig passieren, weil es ist eine gesicherte Umgebung, es ist Staging, da kann auch sozusagen Claude Code gerne den FTP-Zugang haben, typischerweise, oder man macht es vielleicht sogar auf einem Dev-Server, wo noch mehr kaputt gehen kann, ja, und dann ist das auch nicht so risikobehaftet. Ja. Aber ich würd mit Lovable anfangen. Das zweite Tool, wenn man schon ein bisschen weitergehen möchte und sagen, so eher sagt, ich möchte eine App auch dann später komplett hosten in einem geschlossenen System, ist Replit. Replit ist insofern ganz cool, weil man es schon ein bisschen Richtung Claude Code geht, aber die haben das komplette Hosting der Applikation auch mit dabei. Also das heißt, ich kann in Replit komplett entwickeln, werden auch die Datenbanken entsprechend angelegt, eine Nutzerverwaltung und so weiter. Die haben auch eingebaute Security-Tests mit dabei. Wie gut die sind, weiß ich jetzt nicht. Und dann kann ich es auch direkt diese Seite betreiben. Und damit habe ich sozusagen dieses Thema, ich brauche einen FTP-Zugang, wie funktioniert mein Hosting, was man typischerweise bei komplexeren Apps so hat. Das hätte ich da nicht. Ne? Also wenn ich sozusagen von der grünen Wiese als Nicht-Entwickler mal was bis zur Marktreife entwickeln wollen würde, würde ich vermutlich Replit den Weg gehen. Dann sozusagen die ganz kleine Sache ist natürlich, sind die Claude-Artefacts. Ne? Also das heißt, da kann ich sozusagen in der ganz normalen Web-App oder sozusagen von Claude einfach sagen, ich baue mal eine Mini-Applikation, mach doch mal was und dann Claude den Code selber und du kannst ihn auch innerhalb der KI-Oberfläche ausführen und dir mal bedienen und anschauen, wie es funktioniert.
Das wäre so ein guter Schritt, eigentlich fast mit Claude, mit den Artifacts anzufangen.
Genau.
Oder vielleicht mit ChatGPT Canvas, ne? Oder Gemini Canvas, die ja alle eigentlich diese Programmieroberfläche haben. Vielleicht mit einfachen Anwendungen dann vielleicht im nächsten Schritt mal Lovable und da vielleicht einfach mal testen, wie du sagtest, mach mal die Landingpage-URL schön und dann kommt man von alleine auf den Geschmack und merkt dann so, was so ein bisschen die Herausforderungen sind, rechte Systeme. Ne? Ich habe eine letzte Frage, aber Wir kennen uns ja ganz gut, Christoph, und wir sind ja BWLer, die nicht coden können und die aber Spaß an solchen Dingen haben. Ja, aber ich habe dann immer so ein Bild vor mir, als mal es irgendwann die Möglichkeit gab, mit Google was zu machen. Da habe ich was gebaut und dann stand auf der Webseite bei uns kritischer Fehler. Und dann sagte mein damaliger Entwickler, sagte: Lieber Alexander, es ist alles toll, wir schätzen deine Motivation, aber bitte nicht auf unserer Webseite. Ja? Ich wollte eigentlich wissen, weil das hat ja auch ein paar Gefahren an sich. Ne? Und wo würdest du die Grenze sehen, sagen, das ist eine gute Anwendung, das kann man bauen, das ist super zum Start, aber da müsst ihr echt aufpassen, weil nicht, dass ihr irgendwelche kritischen Fehler bei euch erzeugt.
Genau, also ich habe ja bewusst gesagt, oder immer nur über Staging oder Dev gesprochen und nie über Live, also über das Live-System. Ne? Ich glaube, du brauchst, wenn du ein bestehendes Business hast und dass, wenn irgendwas total schief geht und at risk ist, jemanden, der sozusagen dieses Live-System hütet und eben darauf achtet, dass genau solche Sachen nicht funktionieren. Oder ja, wenn man etwas deployt, also in Live nimmt und man merkt, es funktioniert nicht, das innerhalb einer Minute wieder zurückdrehen kann. Das geht ja, ne? Dass du dann sagst, das nennt sich dann Rollback, dass man dann sagt, jetzt wir nehmen es auf live, es ist intensiv getestet. Wir sind uns alle, also IT als auch sozusagen der vielleicht Vibe-Coder oder vielleicht haben auch beide Vibe gecodet da drin, sind sich eigentlich sicher, dass das sozusagen live setzbar ist. Aber es kann ja immer was schief gehen bei sowas. Und dass man dann sozusagen aus dem Operations-Team heraus typischerweise jemanden hat, der eben genau für diesen Live-Setzungsvorgang, Launch-Vorgang verantwortlich ist, den intensiv monitort und sofort zurückdrehen kann, wenn was nicht funktioniert. So würde man aber im Übrigen auch arbeiten, wenn man nicht Vibe coden würde.
Ja, ich habe da so eine letzte Idee, also das kam mir gerade, wo du das sagtest. Und zwar gab es mal, glaube ich, in der Softwareentwicklung gab es so Ideen, dass man immer jemand hat coden lassen und jemand hat parallel über die Schulter geguckt. Mhm. Also man hat Zweierteams gecodet. Aber es waren beides Entwickler oder Entwicklerinnen. Aber das wäre jetzt vielleicht ja auch nochmal ein ganz anderer Ansatz, dass man hingeht und sagt, bevor jetzt irgendwie so Nicht-Entwickler anfangen zu coden, wir haben ja alle Ideen, aber dass man es eigentlich vielleicht so ein bisschen so paarweises entwickeln macht und dass ein Mensch wie du, Christoph, sagt, ich habe so die Ideen, ne, und ich habe auch gute Ahnung von dir, aber da kommt vielleicht immer so diese ganzen Security-Bedenken rein, die ein Entwickler hat und eigentlich in der Kombination hatte ich gerade so das Gefühl, wäre das ja fast optimal. Oder war das eine ganz doofe Idee gerade?
Nee, also typischerweise hätte es dann sowas wie einen Software-Architekten. Also der sozusagen eher strategisch auf die Softwareentwicklung guckt, als jetzt derjenige, der sie tatsächlich umgesetzt hat früher. Also da gibt es ja sehr unterschiedliche Rollen in dem Team. Und wenn man jetzt eine relativ große Einheit wäre, würde ich sagen, es ist die Zukunft der Leute, die Ideen haben, und es ist die Zukunft der Leute, die den strategischen Überblick haben und wissen, wie sozusagen das Thema orchestriert werden muss. Dann glaube ich, wird da ein totaler Schuh draus.
Ich glaube, jetzt hast du auch die Herausforderung, weil das waren schon echt tolle Schlussworte, noch weitere zu finden, weil Xander und ich sagen jetzt an dieser Stelle schon mal ganz, ganz lieben Dank für diesen tollen pragmatischen Ansatz und ich hoffe, ihr seid motiviert, wirklich einfach mal zu machen, auszuprobieren. Schreibt auch gerne eure Erfahrungen in die Kommentare und nutzt natürlich auch die 5 Sterne, uns Feedback zu geben. Da freuen wir uns auch drüber und ihr könnt natürlich hiervon mehr haben auf allen gängigen Podcast-Plattformen und natürlich auch können wir uns sehen auf YouTube und auch dort freuen wir uns über maximale Interaktion. Von daher ganz, ganz lieben Dank, Christoph, an dieser Stelle für diese tollen Insights. Ich bin wieder schlauer und inspirierter. Xander, ich übergebe mich an dich und Christoph, dir gehören gleich die letzten Worte.
Ja. Also, total spannend und ich glaube, was ich so mitgenommen habe, ist einfach auch mal Dinge auszuprobieren, die nicht so in der klassischen Komfortzone liegen, aber wo man vielleicht Ideen hat. Und ich glaube, es muss gar nicht immer der ganz große Ansatz sein, sondern vielleicht mal einfach mit kleinen Ideen starten, wo man sagt, da sind wir früher eigentlich zu Entwicklern gegangen und lass uns das doch einfach mal testen, weil in der Regel in dem Test noch nichts passiert. Das wäre so mein Takeaway gewesen. Aber das Takeaway zum Zweiten heißt auch, da ist echt noch Potenzial nach oben. Man kann unglaublich viel machen. mit den ganzen Tools, die du genannt hast. Und aber Christoph, du weißt, in der Tradition des 121 Watt Podcasts, das waren ja nur meine Schlussworte, aber die letzten Schlussworte, die hast natürlich du, lieber Christoph.
Ja, ihr zwei, also das hat total Spaß gemacht. Ich glaube, in dieser Konstellation waren wir noch nie in unserem Podcast. Also echte Premiere. Ich hoffe, den Zuhörern und Zuschauern hat das genauso gefallen. Ich kann jedem nur raten, es mal auszuprobieren und nicht mit einem fertigen Produktkonzept zu starten. Ich glaube, das ist das Wichtigste, sondern einfach die KI zu fragen, wie würdest du das denn machen? Mit welcher Software, mit welcher Datenbank? Also man kommt dann in den Chat irgendwann immer tiefer rein und man lernt dabei total viel auch. Also das ist nicht nur sozusagen, dass die KI dann einfach losläuft, sondern als Laie bekommt man plötzlich mit, welche Systeme es gibt und so weiter. Also machen, ganz wichtig. Ich glaube, es wird uns alle auf ein komplett anderes Level bringen, was Marketing anbelangt.
Sagt Dr. Christoph Wolk beim 121 Watt Podcast.